Also, genau. Und jetzt? So, genau. Okay. Klug, klug, pieper, pieper, pieper. Grüß Gott beim Biertaucher-Podcast Folge 26
27,
circa.
Ah, 26. Ja, 26.
Wir fragen Martin, den Hörer.
26.
Okay. Und wir haben heute einen speziellen Gast, nämlich Josef Mangran. Hallo.
Hallo. Hallo.
Er wird ganz viel erzählen. Gut. Nun aber zuerst zu einem etwas vorbereiteten Podcast. Also der Podcast ist so vorbereitet, dass ich sogar auf Google Plus alle Themen ausgedruckt habe, aber es ist
das
jetzt zu kalt.
Schon.
Das ist zu kalt jetzt, dass ich das Zettel raushole, also er bleibt wieder spontan, wie immer.
Inhaltsverzeichnis. Wir hatten in dieser Episode zwei nette Gäste, Josef Mangern und unseren Hörer Martin. Wir reden über das Bildungsvolksbegehren. Martin erzählt uns etwas über Subotron, über Broken Rules und ihr neues Spiel Chasing Aurora. Horst war auf der Buch Wien Messe, dort hat er drei Interviews geführt, die Sie im Anschluss an diesen Podcast hören. Und im letzten Teil erzählt uns Josef über die Air France 447 und über Open Source in der Pilotenausbildung. Viel Spaß!
Gut, Gregor, warst du bei Subotron Vortrag am Donnerstag und hast dir von Broken Rules das neue Spiel angeschaut, wie du mir letzten Dienstag gesagt hast, dass du das machen wirst?
Das klingt so ungestellt wie so eine Kochshow.
Ja, natürlich.
Aber zufällig habe ich mitbekommen, dass unser Hörer, der Martin, dort war.
Ja, leider muss ich auch sagen, ich war nicht am Bildungsvolksbegehren und habe jetzt Zeit in der Zeitung lesen müssen von einem unsäglichen ÖVP-Politiker, dass das bedeutet, dass die Mehrheit eh nicht für die Themen war.
Oh je.
Ich denke, Gregor, wir haben uns damit qualifiziert für den Wappler der Woche. Aber zum Glück haben wir den Hero der Woche, nämlich Martin. Martin, bitte erzähl uns doch, wie diese Dinge waren, Bildungsvolksbegehren und Subotron-Vortrag, die wir eigentlich hätten besuchen wollen.
Also beim Bildungsvolksbegehren war es bei mir so, dass ich mehr oder weniger bedingungslos unterschrieben habe, aber gar nicht großartig recherchiert, weil ich habe vor einem Jahr schon mir auf der Uni Wien eine Vorlesung angehört, wo es um den internationalen Vergleich der Sekundarstufe 2 gegangen ist. Und da, da wurde unter anderem der Schulversuch in Schweden, der schon 1950 stattgefunden hat, vorgestellt. Mhm. Also die waren 1950 eben ungefähr da, wo Österreich jetzt ist. Jedenfalls bin ich damals zu dem Schluss.
Jahre später.
Ja, genau.
Immer herangezogen.
Ja, und dann deswegen habe ich mir gedacht, ich kann dort unterschreiben, ohne dass ich großartig schaue, was los ist.
Mhm. Also nicht nur, dass du der Hörer bist, du bist auch der Hingeher und der Unterschreiber. Also.
Genau. Und bei Broken Rules war ja, weil meine Tochter jetzt gerade bei der Oma auf Urlaub ist und die deswegen am Abend kurz Zeit habe, alles Mögliche zu machen. Mhm. Und da ging es zuerst um die österreichische Spieleentwicklerszene allgemein. Also ich bin zu spät gekommen, deswegen habe ich nur die zweite Hälfte vom Vortrag sozusagen gehört.
Aber du hast dieses neue Spiel in Action gesehen?
Das habe ich gesehen, ja. Also zuerst hat er von Broken Rules eben erzählt, wie es mit Förderungen und so aus, oder wie die überhaupt dazu gekommen sind. Die haben ja das erste Spiel, das Entjetted Moves, mehr oder weniger auf der Uni angefangen und dann vermarktet.
Ja.
Und das
ist Peter Burgathofer Umkreis.
Ja, genau. Der Peter Burgathofer war dort.
Ja.
Und da haben sie ihm erzählt, dass die Förderungen für Broken Rules vom Staat waren zwar gut, aber was sie vermissen, ist eben eine allgemeine Förderung der Spieleentwicklerszene. Mhm. Das, was jetzt der Yogi vom Subotron eben versucht mit diesem Gamers Gathering und den Lectures. Und wenn man sich dafür interessiert, darf man sich nicht abschrecken lassen, dass es keine Szene gibt, weil wenn man dann mal so weit ist, dass man tatsächlich ein Studio gründet, gibt es schon einige Förderungen, die man kriegen kann.
Ja.
Und also noch ein wichtiges Thema. Einer hat die Frage gestellt, wenn Ubisoft klingelt, ob sie jetzt alles verkaufen wollen. Was er dann macht, hat er gesagt, naja, wenn Ubisoft genug Geld klingelt, könnte er sich schon vorstellen, dass alles hergibt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schwer, das Kind sozusagen das eigene herzugeben. Bis jetzt hat Ubisoft noch nicht geklingelt.
Ja. Und dann bleibst du
uns das neue heilen. Spiel heißt ja Chasing Aurora.
Chasing oder? Aurora ist das neue, ja.
Und du kannst einen Eindruck davon geben?
Ja.
Der Martin Staud ist angeschränkt auf sein Handy.
Genau, ich wollte mal schauen, ob ich noch ein wichtiges Detail vergessen habe. Ich habe mir extra Notizen gemacht.
Ist der ist vorbereitet?
Nein, du hast das Internet ausgedruckt.
Ja, das Internet ich benutze es nicht.
Martin
ist vorbereitet und diszipliniert.
Bei Chasing Aurora konnte man den Multiplayer-Modus ausprobieren und das Spiel wurde als Multiplayer-Spiel entwickelt. Und jetzt sind sie eben gerade dabei, den Singleplayer-Modus.
Und was sieht man?
Ist das? Was sieht man? Man spielt einen Vogel sozusagen Und der Multiplayer-Modus funktioniert so, dass man immer ein Vogel hat quasi die Fahne hinten dran hängen und die anderen Vögel müssen versuchen, die Fahne wegzunehmen. Und,
so ein Capture the Flag.
Capture the Flag, aber es gibt keine Basis, wer die Fahne quasi am längsten hat. Also wenn man die Fahne hat, man je länger, desto mehr Punkte so irgendwie.
Also wie Fangenspiel eigentlich.
Genau, das ist aber so, dass alle auf einen, es ist nicht Splitscreen, sondern alles auf einem Bildschirm. Und wenn man, und der halt die Fahne hat, ist immer im Fokus. Also das ist so eine Laterne eigentlich, was man Fahne überhaupt nennen kann. Ja. Jedenfalls das Ding gilt zu ergattern. Und wer dann halt aus dem Bildschirm rausfliegt, der hat kurz Zeit, quasi, da ist dann so ein Pfeil, wieder hinzukommen. So ähnlich wie bei Super Smash Bros., falls ihr das kennt.
Ja.
Also und ein bisschen out of screen sozusagen.
Ja, genau. Und dann kriegt man wahrscheinlich Minuspunkte, wird respawned, wenn man zu lange draußen ist.
Und gibt es Hindernisse
und
dann, oder?
Ja, ja. Und das Ganze spielt halt in einer Gebirgslandschaft, in den Alpen spielt es. und dann da gibt es auch Wind und so und dann kann man einen Sturzflug machen. Also die Steuerung ist ganz einfach, man steuert mit einem Stick den Vogel, man braucht da nicht flattern oder so. Ich habe einfach gedacht, ich muss mit flattern mit einem Knopf, weil der beste Knopf dazu, die Fahne abzuwerfen. War nicht sehr förderlich, dass ich den die ganze Zeit gedruckt habe. Und dann muss man halt im möglichst ausgefallene Manöver sich ausdenken, um die anderen aus dem Bildschirm rauszubringen. Und dann gibt es noch Wind eben, wenn man in den Wind reinfliegt, dann ist man schneller als die anderen, die eben nicht drinnen sind. Und
kann ich mir das so vorstellen wie ein Side-Scroller oder ist das eine 3D-Grafik?
Es ist von der Grafik her, es ist 2D.
Ja.
Also, aber es ist so, was ist denn da vergleichbar am besten? Ja, Super Smash Bros. Ist vielleicht eh ganz gut vergleichbar. Mhm. Also ist nicht so, dass es von links nach rechts geht, sondern es geht in alle Richtungen.
Okay. Danke und an den Hörer.
Welche Steuerung haben Sie da, haben Sie das vorgegeben?
Das war ein Thema. Also Sie haben alles Mögliche ausprobiert und sind zum Schluss gekommen, dass ein Analogstick eigentlich am chattesten ist. Und man spielt jetzt mit einem normalen Controller.
Okay.
Also Sie haben so, ich glaube, das war nicht PlayStation 3 Controller oder so. Ja. Und mit einem Stick steuerst eben den Vogel, dann gibt es einen Knopf für Sturzflug und einen Knopf zum Abwerfen von dem Ding und das ist es derweil einmal. Also es soll möglichst leicht sein, dass man da ohne Training sozusagen gleich mal halbwegs mitspielen kann. Und das war so, dass man kommt relativ schnell rein. Also wenn man sozusagen ein Gamer ist, dann, ich hab's ein paar Runden gespielt, dann habe ich mal gewonnen und dann hat die Freundin schon geklopft und gesagt, sie will jetzt noch fortgehen. Dann habe ich gesagt, passt, jetzt habe ich gewonnen.
Aber dir hat das Spiel gefallen jetzt.
Also, mir hat's gut gefallen, ja. Okay, und, also okay. Das macht riesen Spaß, Multiplayer. Also,
okay.
Das wäre auf jeden Fall empfehlenswert. Und vor allem dadurch, dass es kein Splitscreen ist, ist es eben anders als die meisten anderen Multiplayer-Spieler von Solen. Also ich bin jetzt da nicht mehr so in der Gamer-Szene drin, also ich weiß, was da jetzt so der Stand der Dinge ist, aber mir hat es halt nicht gut gefallen.
Ja, schön.
Ja, und dann, was noch ganz lustig war, eine Frage war, was Broken Rules sozusagen von Bundles wie dem Humble Bundle haltet überhaupt.
Genau,
das war ganz interessant gefunden,
ja
weil die waren mit den Dated Moves, waren sie drin, ganz genau. Und das war für die eigentlich gar nicht so speziell, weil sie waren vorher schon bei diversen Steam Bundles dabei.
Okay.
Und als Entwicklersicht sind diese Bundles ziemlich ambivalent, weil viele Kunden dann sozusagen darauf warten, dass es endlich billiger im Bundle drin ist und es nicht zum Vollpreis kaufen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass so auch viele das Spiel kaufen, das sonst nie gekauft hätten.
Ja, es ist ambivalent. Das ist
für
alle Beteiligten. Wow.
Leute, danke Martin, du hast unseren Podcast gerettet.
Auf jeden Fall.
Dann machen wir jetzt einen wirklichen Mikro-Podcast.
Ja.
Hast du was ganz Kurzes zu erzählen?
Weil sonst sage
ich nur,
Kurzes?
Dass ich auf der Messe war und übergebe an unseren Gast.
Ich sage was ganz Kurzes.
Bitte schön.
Die erste Random nach mir hier richtig mal einfällt, aber es passt überhaupt nicht dazu. Microsoft zum ersten Mal in seiner Geschichte GPL3-Code veröffentlicht.
Sehr gut, Microsoft. Das ist auch das erste Mal, dass wir Microsoft loben in unserem Podcast.
Gell? Ja, ich glaube schon. Ich meine, du bist ja am Rentner, ich bin ein bisschen also gut geredet über Microsoft, das kam auch nicht sehr viel Grund. Ja, aber diesmal haben sie zum Summer-Projekt GPL3-Code voraus.
Also noch einmal
jeder kann sich Lob an Microsoft. Ja, genau, kann sich jeder seinen Teil denken, warum, keine Ahnung.
Okay, dann kann ich reporten, stolz, ich war auf der Buch Wien und auf der Interpädagogika-Messe. Auf der Interpädagogika habe ich mich mit Smartboards beschäftigt. Das sind jetzt die neuen Tafeln, also eigentlich überdimensionale Touchscreens. Mhm. Und es gibt zu berichten, dass einige davon theoretisch Linux-PCs unterstützen.
Okay.
Also, wenn man genau nachfragt, ja, und dann angeblich gibt es Treiber und so, aber es ist noch, also...
Hältst du es für einen Unterricht
sinnvoll? Nein, also ich unterrichte ja selbst, also ich finde, eine Kreidetafel kann auch ziemlich das, was ein Touchscreen kann. Jetzt, also, ich sehe noch keine zwingende Möglichkeit, dass ich ein Smartboard brauche. Und sonst, aber immerhin für die Leute, die das unbedingt brauchen, die haben jetzt auch die Möglichkeit, dass sie nicht unbedingt proprietäre Software brauchen dafür. Ja, aber trotzdem werden die Dinge halt noch mit proprietärer Windows-Software verkauft. Die kann dann das alle. Und man kann jetzt aber auch das Smartboard so kaufen und das dann an seinen Linux-Computer anschließen, wenn man das will. Also immerhin. Und sonst war ich auf der Buch-Wien-Messe sogar zweimal. Einmal bin ich nur durchgelaufen, habe überhaupt nichts gesehen. Und dann beim zweiten Mal durchgelaufen habe ich mit einer sehr netten Fantasy-Verlegerin geredet aus Wien.
Ja,
die kommt jetzt gleich im Anschluss, habe ich interviewt.
Ja.
Und dann mit einem Self-Publishing-Autor, das taugt mir natürlich.
Mhm.
Der hat alles selbst gemacht, lebt ohne Verlag, Albert Knorr.
Knorr, ja.
Und der hat ein ganz interessantes Leseranwerbungs-
und gestalkt,
Co.
Gleich im Anschluss, wo ich mir die Interviews von dir angehört habe, habe ich mal nachgeschaut und so.
Ja.
Amazon, die Selbstbeschreibung.
Okay.
Das war aber sehr nett, weil er ist dann auch rausgekommen, weil er auch mit dir gesprochen hat, dass wir ihn hören, über dieses bisschen Open Source Schreiben mit anderen Leuten,
ja,
mit einer
Community und genau. So. Genau, der rekrutiert ja seine Co-Autoren genau, aus der Community.
Auf Amazon, wenn man ihn draufklickt und so, kommt man und da hat er auch die Projektbeschreibung drauf und er hat auch auf jedem Buch noch so die Leseratte, das sind so Ausdruck für seine Community irgendwie.
Ich habe auch Fotos gemacht, er war mit den Leseratten auf der Messe. Also wirklich ein cooler Selbstvermarkter und kann aber auch noch nicht ganz davon leben.
Ich würde mich gerne unterhalten
über
einen kreativen Schaffungsprozess zusammen mit der Community. Nämlich.
Also freuen Sie sich jetzt auf zwei gar nicht so kurze Interviews. Einmal mit Albert Knorr und einmal mit einer Co-Autorin von ihm.
Ja.
Und dann habe ich noch eine ganz kleine Meldung zu machen. Ein Freund von mir hat seinen Fantasy-Schinken jetzt nach 10 Jahren Abschimmeln in der Schublade endlich veröffentlicht. Der Fantasy-Schinken heißt Die drei Drachen und wird in einem Webshop, den ich ihm eingerichtet habe, um 5 Euro verkauft. Probekapitel gibt es gratis im Internet. Suchen Sie einfach nach Lukas Jamie, J-A-M-Y und Link gibt es auf den Shownotes.
Okay.
Lukas Jamie, die drei Drachen im EPUB-Format, im PDF-Format, ohne DRM selbstverständlich und die Probekapitel auch gratis und wer halt das Ganze lesen will, 5 Euro und ja, ich wünsche ihm viel Erfolg und wird verlinkt. Damit übergebe ich das Wort, also jetzt kommen die Interviews, die schneidest du dann rein und dann haben wir den Josef Mangan hier, Immigrant aus USA und Flugzeugtechniker.
Mhm.
Und du hast ja extrem viel geredet. Magst du jetzt nur noch ein kurzes, magst du nur ganz kurz sagen? Das letzte Mal, wie ich ihm gesagt habe, ganz kurz hat er 2 Stunden am Stück geredet und wir haben alle vergessen, unsere Bier zu trinken. Ja? Magst du nur ganz kurz, kannst du auf Deutsch reden? Kurz?
Ein bisschen, ja.
Okay, sag nur kurz auf Deutsch einen Satz, ganz egal was.
Oh, ganz egal.
Ja, ich freue mich, mit diesem Podcast. Entschuldigung.
Ja, ist okay. Zu sprechen?
Zu sprechen, danke.
Okay.
Ja. Ich habe meine Arbeit mit Programm mit der DML Competition nicht schlafen vor.
You're sleepless in Vienna.
Mm.
Ja. Ja, okay, es ist auch ziemlich spät inzwischen.
Das ist mein,
also ein Podcast in
Ordnung. Okay, ja. Also freuen Sie sich auf circa 2 Stunden Interview jetzt mit Josef Mangan. Wir schneiden wahrscheinlich
spannend.
Auf 1 Stunde. Aber, und wir haben auch schon Stoff für die nächsten Sendungen mit ihm.
Ja.
Okay, damit verabschieden wir uns.
Ja.
Viel Spaß mit unseren Extra-Files. Finden Sie alle auf den Shownotes auch als Extra. Also wer nicht alles anhören will, findet auch die einzelnen Files und auf CBA finden Sie uns auch. Bis zum nächsten Dienstag sagen wir wieder bis denne.
Yeah.
Und ciao.
Genau.
Danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Okay. So. Stop. Okay, hallo, du bist der?
Albert Knorr,
okay.
Autor aus Wien.
Und wie viele Bücher hast du schon geschrieben?
Bücher sind 7 jetzt, ja.
7. Kannst du kurz sagen, welches ist dein jüngstes Buch?
Giftgrüne Gentechnik. Geht um Gentechnik bei Nahrungsmitteln
ja.
Und spielt über weite Teile im Botanischen Garten in Wien.
Also ein Buch aus Wien, für Wiener, über Wien?
Ja, aber es
nicht nur.
Geht auch nach Amerika, also Brasilien dann runter,
okay.
Südamerika, die Gegend, Mexiko, ja, Spitzbergen ist überall dort, wo eben Gentechnik stattfindet, Afrika zum Beispiel, wo Versuchsfelder sind, also diese Bereiche.
Und nimmst du jetzt Gentechnik nur als Szenario deines Thrillers oder versuchst du doch ein bisschen Bewusstsein zu schaffen für ein, wie soll ich sagen, doch ein gesellschaftspolitisches Anliegen?
Naja, wenn ich sage, dass das erste Buch von mir ist, bei dem ich im Impressum die Namen meiner wissenschaftlichen Berater schwärzen musste aus Sicherheitsgründen, dann glaube ich, gibt das schon einen guten Überblick, ja,
okay.
Dass das schon noch ein bisschen kritisch ist. Ja.
Sehr gut, ja.
Also ich habe schon ordentlich Gegenwind gespürt und
ja.
einige geraten, ich soll die Finger davon lassen, sondern ein anderes Thema suchen. Aber genau das bestärkt mich, dass ich sage, ich
weiß. Aber es war dir auch das Thema ein Anliegen, nicht ja. nur jetzt einen Krimi zu machen, der halt ein Reizwort drinnen hat, sondern...
Nein, definitiv,
du,
ja.
Du hast gewusst, was du tust.
Ja, das hoffe ich. Okay. Ich frage mich das in einem Jahr nochmal.
Und darf ich fragen, aus welchem Background hast du? Also hast du noch einen Brotberuf neben dem Auto oder lebst du schon in einer Villa von deinen Tantiemen?
Ja, schön wär's. Nein, also ich bin studierter Betriebswirt ja. und arbeite aber in der IT-Branche, freiberuflich, also selbstständig. Ja, Leben und mein Essen finanziert mir dieser Beruf und Autor, also Hobby kann man es nicht mehr nennen, weil es sind 60 Stunden die Woche, die ich für Marketing, Recherche, Bücher okay. schreibe.
Wird jetzt aber eng mit dem Brotberuf dann, ne?
Es wird sehr eng mit dem Brotberuf. Ich dränge immer weiter zurück. Ja. Das Glück ist, dass sich die Bücher jetzt mittlerweile selbst tragen. Das heißt, okay. die Buchmessung finanziert sich durch den Verkauf.
Ja.
Aber ja, leben kann ich noch nicht davon. Also alles, was ich einnehme, stecke ich wieder eins zu eins ins Marketing oder in den Druck neuer Bücher.
Okay. Und steigt wenigstens dein Ruhm? Also kriegst du Fanpost oder so?
Naja, Ruhm. Ich würde es nicht Ruhm nennen, aber die Anzahl der Leser steigt. Ja.
Das merkst du schon.
Das merke ich definitiv.
Ja. Und hast du Kontakt zu den Lesern? Also hast du dann eine Facebook-Page, wo sie dann mit dir diskutieren über dein Buch? Oder wie läuft das ab?
Ich habe das Projekt Leseraten vor 5 Jahren ins Leben gerufen. Ja. Das ist das größte Wikinomics-Projekt im deutschen Sprachraum.
Okay.
Nachdem ich meine Bücher selbst verlege und jeder Eigenverleger immer diesen Touch hat von du hast keinen Verlag gefunden, also ja. ist dein Buch ein Mist, habe ich mir gedacht, wie kann ich ein Qualitätskriterium aufbauen und sicherstellen, dass die Leute, die meine Bücher im Handel sehen, wissen, dass meine Bücher auch qualitativ gut sind und ich sie freiwillig, das ist meine
Obwohl kein riesen Marketing-Verlag hinter dir steht.
Genau, und da habe ich mir überlegt, wie kann ich das am besten sicherstellen und habe mir gedacht, wenn ich meine Bücher vorab im Internet zum Testlesen freigebe
ja.
und mir aus allen Berufsgruppen, Sättigungstaucher, Scharfschützen, ja, ja. Gentechniker, was ich gerade brauche fürs Buch, suche und die bitte, mein Buch zu lesen.
Also du verschickst sozusagen Rezensionsexemplare?
Nein, das überhaupt nicht. Nein, nein, bevor das Buch, während ich schreibe, verschicke ja. ich die Teile davon.
Also Teile, das sind jetzt einzelne Kapitel?
Je nachdem,
ja, ja.
Also okay, ein Scharfschütze ja. kriegt halt seine Teile, okay. ein Genetiker kriegt seine Teile.
Die suchst du jetzt gezielt aus, die Leute? Du stellst nicht auf der Homepage?
Nein, die melden sich mittlerweile habe ich schon so viele, dass okay. ich aus einem breiten Punkt gehen kann. Also ich habe wirklich jede ja. Berufsgruppe ist vertreten, wirklich jede.
Das ist ja praktisch ein krautgesourcetes Buch dann.
Ja, genau. Und deren Feedbacks lasse ich einfließen.
Okay. Und auch während das Buch entsteht?
Ja, ja, die,
okay.
permanent. Okay. Das ist ein permanenter Prozess. Und erst wenn 90% dieser Testleser,
ja.
kann sich jeder freiwillig melden okay. über meine Homepage, erst wenn mindestens 90% mit dem Buch zufrieden sind, mhm. aus allen Berufsgruppen, ja. aus allen Altersgruppen, aus allen Genres, ja. dann ist das Buch für mich wert, also, gedruckt zu werden und dann kriegst du den Leser.
Also ähnlich jetzt beim Open-Source-Software-Projekt, wo jetzt viele genau Leute so. Mitmachen und dann halt, erst wird dann Alpha, du kommst aus der IT. Sehr gut.
Genau, ja. ich komme aus der IT und genau von und daher kommt die
Wenn Idee, ich dich aber richtig verstehe, die Rechte vom Buch sind trotzdem bei dir. Also ja. du, das ist jetzt nicht Creative Commons lizenziert oder so, sondern es ist trotzdem noch ein ganz normales Buch und du hast das Copyright.
Genau, das ist ein ganz normales Buch. Ich hafte auch dafür, ich stehe dafür ja. gerade, für den Blödsinn, der drinnen steht, okay, falls ja. noch einer drinnen steht. Warum tun die Leser das? Warum reisen meine Leser aus Deutschland an, nehmen sich Urlaub und helfen mir hier auf der Buchmesse? Der Grund ist einfach der, weil sie von den Büchern genauso überzeugt sind wie ich
okay.
und weil sie sich freuen, dass sie an Büchern
arbeiten. Also ich vermute mal, es steckt ein bisschen mehr drin als nur der Thriller, sondern es steckt auch das Öko drinnen ein bisschen. Ne?
Ja, genau.
Okay, ja. Frage, fragt dich wahrscheinlich jeder, wie schaut es aus mit E-Publishing, mit also wenn ich das Buch gar nicht mehr in Papier will, sondern nur noch auf meinem coolen Handy lesen will oder meinem E-Reader.
Ist es auch kein Problem, www.albert-knorr.com, dort ja. auf den Shop gehen. Und
also dann, Albert Knorr ist dein Name?
Ja, genau. Okay. Und ich muss aber dazu sagen, dass E-Books für mich
läuft noch nicht gut, oder?
Also ich glaube, wir sind in Österreich jetzt flächendeckend bei 0,8% oder so.
Okay.
Und ich für mich kann diese Zahl definitiv bestätigen.
Also hast du noch keinen Ferrari von E-Books leisten können?
Na, du, das kannst du. Also ich bin, wie gesagt, froh, dass ich selber Programmierer bin, weil ja. da kann ich solche Dinge mitspielen, ohne dabei drauf zu zahlen. Mhm. Aber ja, also... Diese Euphorie-Geschichten von Amerika und ich stelle mein
E-Book. Alle verkaufen so E-Books, ja.
Ich finde es das super, dass das bei denen funktioniert,
ja, aber hier noch nicht.
Liebe Autoren in Österreich, seid vorsichtig, wenn euch das einer vorschwärmt.
Ja, ja.
Geld will verdient werden. Und
also, du verkaufst, also das, was ich verkaufe, ist nach wie vor das Buch in Papier bei dir, kann man sagen.
Also, wie gesagt, zu so fast 99% ja. ist.
Und erlebst du Kunden, die jetzt sagen, ich möchte das als PDF auch? Oder?
Es gibt welche, die bedienen sich dann, wie gesagt, über die Homepage, okay. aber das ist ein minimaler Prozentsatz. Okay.
Gut, du vielen Dank und viel Erfolg.
Danke für die Chance, danke.
Gerne. Hallo, ja, ich spreche mit
Marlene Raab.
Marlene Raab, du bist jetzt extra von Frankfurt nach Wien gekommen, um für das Buch Rote Elemente von Albert Knorr freiwillig Werbung zu machen auf einem seiner Messestände.
Richtig, völlig und korrekt.
Du lässt dich damit Ratten auf deinen Schultern fotografieren, weil du eine Leseratte bist.
Genau, so bin ich auch zum Albert gekommen.
Wie kommt man auf den Albert?
Genau, der hat mich 2007 über Xing angeschrieben.
Ja.
Und mir seine erste Leseprobe angeboten von seinem allerersten Buch.
Und wie warst du da in Xing drin, dass er auf dich aufmerksam geworden ist? Oder wie,
bei mir
wie
steht als Hobbys lesen.
Okay.
Und so ist der Albert auf mich aufmerksam geworden.
Keyword Matching, ja?
Ja, okay. Dann habe ich...
Und war das, also, aber du bist jetzt nicht professionelle Lektorin?
Nein.
Oder? Und du hast einfach gedacht, aha, der schreibt mich aus Xing an und sagt, ich soll sein Buch lesen? Oder sein
Teil. Erstmal die Leseprobe, da war das Buch noch gar nicht fertig.
Okay.
Da ging es um die erste Leseprobe.
Ja.
Dann habe ich kurz gezögert und zurückgeschrieben, so nach dem Motto, wenn ich danach nicht zugespammt werde, darfst du mir die Leseprobe gern schicken.
Okay.
Da er mir das versprochen hat, habe ich ihm danach meine E-Mail-Adresse gegeben.
Ja.
Dann habe ich die Leseprobe bekommen, waren 100 Seiten, mir die ausgedruckt.
Also eigentlich fast schon ein kleines Buch, ne?
Genau, ja gut, seine Bücher sind immer so um die 500 Seiten lang. Dann habe ich angefangen zu lesen und sollte eigentlich mein Kind ins Bett bringen, wollte ich. Und habe dann irgendwann zwischendrin gesagt zu meinem Mann, bitte, bring du mal heute unser Kind ins Bett, ich möchte das fertig lesen. Und
bist du jetzt so also passiert dir das öfter beim Buchlesen, dass du das Kind sozusagen von deinem Mann weglegen lässt?
Das war das erste Mal.
Okay.
Ist danach auch nicht wieder vorgekommen,
okay.
Weil mittlerweile kenne ich ja Alberts Bücher, also weiß ich lese immer erst, fange immer erst an zu lesen, wenn ich wirklich die Zeit dafür habe.
Deshalb ist es nicht mehr vorgekommen.
Genau,
okay, ja.
Genau.
Das heißt, das Buch hat, also diese Leseprobe hat dir schon sehr gefallen, verstehe ich das richtig?
Hat mir sehr gefallen.
Ja? Ja. Das war welches Buch?
Das war Saka Sanguis, Heiliges Blut, Teil 2,
ja?
Die Rückkehr.
Okay.
Das ist sein erstes Buch, sein Erstling gewesen und das habe ich ja verschlungen.
Und das ist ein Thriller über ein bisschen Scientology oder Kirche oder
nein,
so?
Nein, das ist eine Agenten-Thriller-Reihe. Es geht ein bisschen um das Christus-Klonen und die Protagonisten sind Agenten vom Mossad und die erleben Abenteuer rund um den Globus in Jordanien, im Jemen, in Schweden, in London und in Wien.
Passt. Also so, wie wenn man jetzt einen James-Bond-Film anschauen würde, man hat genug zu tun.
Oder Dan Brown liest, in die Richtung.
Verstehe.
Nur besser.
Und du bist so, und das hat dir dann gefallen? Und dann
das hat mir sehr gut gefallen. In dem ersten Teil, also Heiliges Blut, gibt es eine Stelle, die ist sehr brutal. Da habe ich dann gedacht, oh, welches kranke Hirn denkt sich sowas aus. Aber die Neugier hat gesiegt, weil damals gab es das Buch nur bei ihm.
Ja.
Also wusste ich, ich muss dem meine Adresse geben. Will ich das? Habe ich eine Nacht drüber geschlafen und die Neugier hat gesiegt.
Okay, also das war, nachdem du das Probekapitel gelesen hast.
Die 100 Seiten.
Da hast du jetzt nicht ein gratis Exemplar gekriegt, sondern du hast jetzt dann gesagt, ich will jetzt das ganze Buch.
Richtig, weil der Albert verschenkt keine Bücher, bis heute nicht.
Selbst seinen Gratis-Lektoren
nein,
da. Okay, ja. Das heißt, du hast dann gesagt, Albert, gib mir das ganze Buch, ich will wissen, wie es weitergeht.
Korrekt.
Ja.
Ich musste mir auch Rote Elemente, bei dem ich ja mitgeschrieben habe, also wenn ich ein gebundenes, gedrucktes Exemplar haben wollte, musste ich mir das kaufen.
Okay.
Habe ich nicht gratis gekriegt.
Du hast jetzt gerade erwähnt, du bist eigentlich Co-Autorin auch von einem seiner Bücher.
Richtig.
Wie wird man vom Zufallsprobeleser zur Co-Autorin?
Ja, genau. Ich bin einfach dabei geblieben, habe ihn über 4 weitere Bücher begleitet.
Also du warst dann in seinem Leseratten-Netzwerk drinnen schon einmal, okay?
Im Blog mitgemacht, dann immer mal wieder, wenn es Leseproben gab, gelesen, meinen Feedback gegeben.
Die hast du dann auch schon gekriegt, also von seinen neuen Büchern?
Genau, vorab. Und dann mein Feedback an ihn gegeben, wurde so zur Begleitleserin.
Aber das ist ja alles unbezahlte Arbeit.
Ich mein, richtig.
Und das hat dir aber trotzdem Spaß gemacht. Du hast dich da nicht ausgebeutet gefühlt.
Nee, mache ich rein zum Spaß, weil ich überzeugt bin, dass es guter Lesestoff ist und ich hoffe, der setzt sich durch.
Ja. Und erzähl, und wie war das dann, wo du mitgeschrieben hast?
Er hatte immer mal von der Idee gesprochen. Damals ging es noch, es hieß, es wird ein Weltraumbuch.
Mhm.
Und dann war ich in Elternzeit und habe zu ihm gesagt, du, wenn du immer noch dein Weltraumbuch schreiben willst und Hilfe bei der Recherche brauchst, dann sag mal Bescheid. An Co-Autoren habe ich da überhaupt nicht gedacht, sondern einfach so zwischendrin mal ein bisschen recherchieren.
Und weil du hast beruflich damit zu tun mit dem Thema? Oder?
Gar nicht, überhaupt nicht. Aber das Thema Weltraum finde ich schon seit meiner Kindheit unglaublich spannend.
Du bist einfach interessiert an dem Thema und hast gedacht, du kannst ihm da helfen, weil du einen Background hast oder einfach dich ein bisschen befasst hast.
Genau, ich habe halt gesagt, ich würde das gerne auf mich nehmen und damit recherchieren. Habe ein paar Mal nachgefragt, bist du sicher, dass du dir das antun willst?
Okay, ja.
Ja, und dann irgendwann haben wir...
Und du hast aber nicht irgendwelche Forderungen damit verbunden? Du hast gesagt, ich mache dir einen guten Preis oder so?
Gar nichts, nein.
Du hast dich praktisch sogar aufgedrängt, dass du ihm hilfst, könnte man jetzt...
Ja, ja, so ungefähr, ja, so nach dem Motto, mein Hirn hat ein bisschen Kapazität, du darfst es gerne ausnutzen.
Und da kam dann auch wirklich was zum Recherchieren.
Ja, genau.
Kannst du das ein bisschen näher beschreiben, was hast du da recherchiert? Oder?
Der größte Teil war da das Thema Mars.
Ja.
Also es ging auch darum, Russland 1908 zu recherchieren, USA 1977 zu recherchieren, alles zum Thema Voyager 2 zu recherchieren. Und dann halt das große Thema Mars. Erstmal Größe, Farbe, Form, warum, wieso, weshalb, wie viel der Planet im Sonnensystem. Gut, viele Dinge weiß
und deine Recherche ist jetzt einfach nur in dich eingeflossen oder in so eine Art Wiki? Also hast du da auch was niedergeschrieben dann von deiner Recherche?
Wir haben das auch niedergeschrieben, also der Thorsten Michel hat da auch mitgemacht und wir haben den Input immer an den Albert weitergegeben.
Jetzt kannst du mir fragen, du bist die Marlin Raab, die
richtig.
Da steht?
Okay, genau.
Du bist also wirklich Viertautorin auf dem Buch.
Dritt.
Ah ja, Albert ist schon der Hauptautor. Okay, ja.
Genau.
Okay,
wir haben es zu dritt gemacht. Und über Skype und E-Mail ist es natürlich gar kein Problem, dass ein Autor in Österreich sitzt, eine sitzt in Frankfurt und der andere sitzt an einem anderen Ort.
Kollaborativ gearbeitet.
Korrekt.
Ganz eine böse Frage. Und wie schaut das dann aus mit der Gewinnaufteilung? Oder gab es da noch nichts zum Aufteilen?
Doch, doch. Jetzt gab es noch nichts zum Aufteilen, weil die erste Auflage muss erstmal verkauft werden, bevor wir in die Gewinnzone kommen.
Aber habt ihr euch das vorher schon
aber
ausgemacht?
Dann haben wir ein Agreement mit dem Autor getroffen.
Okay. Und du vertraust dem da auch? Das
ja, also das habe ich in den letzten Jahren gelernt, dass er seine Leseratten nicht über den Tisch zieht.
Okay. Das heißt, du bist eigentlich von der Leserin zur Autorin geworden, kann man das so sagen?
Richtig, und ich denke auch bei jedem anderen Verlag hätte ich nie die Chance dazu bekommen, eben weil ich keinen Verlags-Background habe.
Ja.
Aber der Albert, mit Albert ist sowas möglich.
Okay, und jetzt stehst du hier am Messestand und machst Werbung eigentlich auch für dein eigenes Buch, wenn ich das richtig verstehe.
Für mein eigenes Buch und
für sein Buch und seine Bücher.
Genau, und für alle anderen Bücher.
Und wie ist das Gefühl, Autorin zu sein oder Co-Autorin?
Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und finde das richtig gut. Am Anfang, als ich das allererste Mal das Cover gesehen habe und gesehen habe, dass mein Mom vorn drauf steht, ist mir ganz schlecht geworden. Ich habe das auch lange einfach für mich behalten und habe niemandem, natürlich meinem Mann, aber sonst niemandem davon erzählt.
Ja.
Gewartet, bis das Buch endlich fertig gedruckt zur Verfügung stand. Und dann habe ich auch erst Freunden, Bekannten, Kollegen davon erzählt. Vorher war das meins.
Aber es hat dich niemand angerufen, ich habe deinen Namen auf dem Titel gesehen?
Nein,
noch nicht.
Nein,
okay.
Nein.
Okay. Na gut, dann viel Erfolg und danke für das Interview.
Ja, gerne.
Also grüß Gott, Sie sind die Frau?
Veronika Stix.
Ja?
Ich habe voriges Jahr einen Fantasy-Verlag gegründet, den Verlag Mondwolf.
Mondwolf.
Mondwolf, wie der Mond und der Wolf.
Und die Homepage ist mondwolf.at?
Ja, die Homepage ist www.mondwolf.at.
Okay, dann meine erste Frage, wie kommt man auf die Idee, einen Fantasy-Verlag in Wien zu gründen?
Gut, Wien war ganz klar, weil ich wohne hier.
Okay, ja.
Verlag hat sich entwickelt aus eigenem Interesse, weil ich immer im Bereich Journalismus, PR tätig war und dann eine Werbeagentur gegründet habe und dann einen meiner ersten Aufträge, das Setzen und Druckbar machen eines Buches war.
Okay.
So bin ich an sich dazu gekommen.
Das war schon das erste Buch vom Verlag?
Nein,
oder das war noch ein Null nur?
Das war ein Buch für einen anderen Kleinverlag.
Okay.
Der auch gerade begonnen hatte in einer ganz anderen Sparte im Bereich historische Romane. Und für den habe ich viel recherchiert, was so die Eckdaten für Bücher betrifft, also was das Impressum betrifft, wo kann man sich hinwenden. Und da habe ich gemerkt, so viel ist nicht dran, es liegt dann viel Zeit, hängt dran, aber vom Rundherum, was notwendig ist, ist nicht so viel. Und Fantasy liegt mir am Herzen und somit war die Idee des Verlags geboren.
Und warum liegt Ihnen Fantasy am Herzen? Kommen Sie aus einer Live-Rollenspielszene oder so, aus einer Ecke des Internets oder der, sagen wir so, der Gaming-Subkultur?
Gaming, ja. Ich zock selber leidenschaftlich gern, habe jahrelang WoW gezockt mit
Ach so,
eigener Gilde.
Sehr gut, sehr gut. Ja.
Habe auch Pen-and-Paper-Rollenspiele gerne mitgespielt.
Das Schwarze Auge oder
AD&D.
AD&D, okay.
Haben wir gespielt. Und somit war immer alles, was mit
Fantasy... Also praktisch vom Rollenspiel in die Wirtschaft.
Genau, genau. Ja. So kann man es sagen. Also alles, was mit Fantasy, Fantasie, Träumen, alles, was ein bisschen abseits unserer Welt ist.
Okay.
fasziniert mich und möchte ich auch gerne weitertragen. Und ich denke, dass es heutzutage wichtiger ist denn je, dass man noch träumen darf.
Und Sie haben vorhin gesagt, Sie finden, Sie werden jetzt auch angeschrieben von Autoren, die gern veröffentlichen möchten bei Ihnen. Können Sie da allgemeine Tipps geben? Also wenn jetzt eine, sagen wir, 17-Jährige hat ihr erstes Manuskript schon heimlich geschrieben in der Schule, weil es fad war, was müsste die machen, damit sie Chancen hat, um verlegt zu werden?
Also prinzipiell ist wichtig, sich den Verlag anzuschauen, wo man gerne veröffentlichen möchte. Es hat keinen Sinn, zum Beispiel bei mir einem Fantasy-Verlag einen Krimi einzureichen. Okay. Das ist einfach ein anderes Genre. Man soll sich anschauen, macht der Verlag so etwas, wo meine Geschichte hinpasst. Damit ist schon einmal viel gewonnen. Dann schreibt man den Verlag an oder schaut auch auf der Webseite, es sind meistens Infos, was der Verlag gerne hätte. Meistens ist es ein Exposé, das heißt die Geschichte zusammengefasst. Wichtig, das ist kein Klappentext, der zum Lesen anregen soll, sondern es soll wirklich eine Zusammenfassung der Geschichte sein.
Okay, ja.
Mit allen Konflikten und auch der Lösung.
Aber halt verkürzt, dass Sie
genau,
nicht viel lesen müssen.
Genau, es sind ein, zwei Seiten.
Okay.
Ich möchte dann gerne die ersten 20 Seiten oder ausgewählte 20 Seiten des Buches als Leseprobe haben, damit ich ein Gefühl für den Stil bekomme des Autors. Und am besten so ein bisschen drumherum, wie kommt man dazu, wie hat man den Verlag gefunden.
So wie bei einer Bewerbung jetzt ein bisschen.
Ein Motivationsschreiben
okay,
so ein
ja.
bisschen, damit man es auch ein bisschen einschätzen kann. Das ist der erste Schritt. Bei mir gibt es dann eine Erhaltsbestätigung, dass ja, ich habe die E-Mail bekommen,
okay.
ich schaue es mir an. Das kann dann immer ein bisschen dauern. Momentan liegen wir bei 2 bis 3 Monaten.
Also Sie haben jetzt kein Lektorat, wo Sie sagen, Lektor so und so liest das, sondern Sie machen das alles selbst?
Ich mache alles selbst, ja.
ja.
Somit stehe ich ja. Es dauert ein bisschen, weil eben ein Person.
Okay.
Aber ich stehe dann auch hinter meinen Geschichten und hinter meinen Autoren und unterstütze sie nach bestem
Und verlangen Sie dann, angenommen Sie sagen es, ja, der hat Potenzial, ja. den hätte ich eigentlich gern selber verlegen, verlangen Sie dann sofort ein Exklusivrecht oder wie läuft das dann rechtlich ab?
Der zweite Schritt ist, dass ich sage, von dem, was ich bisher gesehen habe, gefällt es mir, ich kann es mir vorstellen, bitte schick mir das komplette Manuskript.
Okay, dann wollen Sie erst das komplette Buch lesen.
Genau,
ja.
Auch digital, weil es
ja.
für beide einfach
Also Sie kriegen ein PDF oder irgendwas.
Genau, ja. PDF oder Word-Dokument. Und wenn ich das Manuskript durch habe und sage, ja passt, dann biete ich einen Autorenvertrag an für dieses Buch. Also es ist nicht so, dass ich jetzt die Rechte für die nächsten 3 Bücher auch schon einkaufe, sondern dieses Buch wird dann exklusiv bei mir verlegt.
Dieses eine Buch, das Sie jetzt gelesen haben.
Genau.
Können Sie erklären, was ein Autorenverlag ist? Also der normale Leser weiß das vielleicht nicht.
Vertrag.
Ich weiß es auch nicht.
Autorenvertrag. Das ist sozusagen der Übertitel für Vertrag zwischen Verlag und Autor,
okay.
wo beiderseitig die Rechte und Pflichten geregelt
okay.
werden.
Da können zum Beispiel drinstehen, dass Sie das exklusiv verlegen für ihn.
Genau, da steht drinnen, dass er dieses Manuskript keinem anderen Verlag okay. anbieten darf. Es steht drinnen, wie viel Honorar er bekommt von jedem verkauften Stück. Es steht drinnen, wann es geplant ist, wann die Veröffentlichung geplant ist. Es steht drinnen, dass der Verlag sich um Werbung kümmert und um einen guten Vertrieb, dass das eben nicht nur in irgendeiner Second-Hand-Shop ähnlich ist, sondern auch über Amazon und über die großen.
Und Sie machen ihm dann die ISBN-Nummer und das Ganze wirklich in Amazon reinkommen und so, das machen Sie für
genau,
ihn?
Genau, das ist Verlagsaufgabe.
Okay. Haben Sie Erfahrung im E-Publishing? Also haben Sie sozusagen Autoren, die sagen, ich möchte das selber publishen oder ich möchte das nur als PDF vertreiben und trotzdem möchte ich Hilfe, professionelle?
Nein, eher im Gegenteil. Also die Autoren, die sich an mich wenden, die möchten schon ihr Buch gerne in Händen halten. E-Book ist immer noch ein bisschen eine gespaltene Geschichte, auch für die Autoren. Wenn sich ein Autor an einen Verlag wendet, dann möchte er auch über den Verlag veröffentlichen, nicht
ja.
mehr selbst. Aber ich starte nächstes Jahr mit einer E-Book-Schiene auch.
Das heißt, Verlag Mondwolf wird E-Books, also seine Werke auch als E-Book herausgeben? Oder sind das dann
richtig.
Andere Werke, die es nicht
Also beides.
Beides.
Es wird welche geben, die nicht gedruckt, sondern nur als E-Book
ja.
als erhältlich sind. Und die Bücher wird es immer mit ein bisschen Wartezeit
auch als
dann
E-Book.
Auch als E-Book
okay.
geben.
Und wissen Sie es auch schon, ist dann die E-Book-Version, wenn ich jetzt sage, ich will von zum Beispiel sagen Kinder, nur die E-Book-Version, wird die dann billiger sein oder können Sie da noch nichts sagen über die Preisgestaltung?
Wird definitiv billiger sein, wie viel kann ich noch nicht sagen, da sind wir gerade am Kalkulieren.
Okay, und haben Sie eine Buchhandlung oder ein Geschäft, wo man physikalisch Ihre Bücher kaufen kann oder gibt es es jetzt rein im Internet in Wien?
Prinzipiell kann jeder Buchhändler sie bestellen.
Ja.
Es gibt in Wien 2, 3 von denen, ich weiß, dass sie sicher 1, 2 noch
okay.
auf Lager haben. Buchhändler sind bei neuen Verlagen immer ein bisschen vorsichtig und bestellen an sich nur auf Kundenwunsch. Aber auf den großen Seiten wie Amazon, BOL, Weltbild sind die Mondwolf-Bücher alle zu haben.
Aber es gibt jetzt keine Mondwolf-Buchhandlung oder kein Mondwolf-Verlagsgebäude, wo ich reingehen kann und Nein. alle ihre drei Bücher.
Nein, kein physisches, aber direkt über die Webseite, okay. direkt beim Verlag auch zu bestellen.
Na gut, vielen Dank.
Gerne.
Okay. Hello, Josef. Welcome second time at Biertaucher Podcast.
Hello, Josef. Welcome.
You have met the audience, the Hörer Martin. Martin, Josef, the speaker.
Good to meet you.
Okay. Josef, as far as I understood, you come from the flight industry?
Yes.
Yes? And you're working on an open source flight simulator program to do it, to work together with flight professionals.
Did I
get that right? Can you talk more about that?
Sure.
That was my last words for now.
But originally this effort was as a result of a contract that I had with an organization that was wanting to perform human testing mm-hmm. of some algorithms that were developed to provide collision avoidance. And so I was approached 5 years ago to develop the software that would ultimately be running in a full motion flight simulator.
Is this one that the aircraft industry used to train pilots, those yes. in these cabins who are...
Exactly. With 6 degrees of freedom. Codes.
Okay. Mm-hmm. Okay.
Yeah, it has legs and everything moves.
Okay.
It pitches forward and rolls.
And I understand correctly, this is more intense than Microsoft Flight Simulator.
Oh, far more intense, yes. Okay. It's an entirely different approach in doing simulation. Microsoft Flight Simulator and its competitor, X-Plane, those are designed primarily for entertainment purposes.
Okay.
And not so much for training purposes. Though Microsoft Flight Simulator in the past and also X-Plane have been used for some limited training activities. In fact, they've been incorporated in what are known as flight training devices. But these are for what are called low fidelity devices. They don't move for the most part. Most of these are what are called fixed base platforms. Even those that move are very limited in their motion.
Okay.
And they're restricted specifically to low speeds. So for instance, fixed wing aircraft like Cessnas that don't go above 200 knots, helicopters. And there was one application for X-Plane that was certified for use in a very light personal jet project, the Eclipse 500. The certification requirements for these aircraft, which only carry maybe 4 people at the most, is greatly reduced in comparison because of the risk differential. Is very different from, say, an Airbus A380.
Because you can kill at max 4 people and not 200. Okay.
Yeah. So it sounds very callous and very hard, but very harsh. But yeah, the exposure, if something goes wrong, if there's an accident or a mistake in the software and the flight control system, you're at most killing 4 people. If that plane happens to collide with another small plane, you might kill 8 people maximum.
Okay.
You might kill 2 or 3 people on the ground if it's over a populated area.
Mm-hmm.
So you're containing that risk to about 10 people.
And let me expand it. If I train at Microsoft Flight Simulator or open source flight gear, and then steer a Cessna inside a very tall building, I kill less people than if I do the same thing with a jumbo jet.
Absolutely.
Okay.
Yeah. There's a lot less energy involved. There's a lot less mass involved. There's a lot less fuel involved. So if you took a bigger plane and ran it into a building, you're going to kill a great many more people.
Okay.
So the software has had limited approach and a limited applicability to some fixed-base training, but it's not designed in a manner that could be used in larger aircraft. As you go into larger aircraft, single-aisle aircraft like Airbus A320s, Boeing 737s, even regional jets that might carry 50 and 70 passengers, maybe turboprops or full jets like Embraer or Bombardier cell, the E-Jet series from Bombardier. These aircraft are much more hazardous, and so they have a special classification. From a legal perspective, there's a class that's identified. So you have general aviation class aircraft, you have business and commuter aircraft, and then you have your standard airliner,
okay,
the Boeing or Airbus that you're familiar with, the big aircraft. So you've got Part 23, which is your business and commuter class aircraft. They weigh under 12,000 pounds. Class 25 are aircraft that weigh significantly more than that. So when you're dealing with general aviation aircraft, you're dealing with Part 21. And so that's, again, 4, 8, 10 people exposed to a dangerous failure. So the amount of effort that goes into developing a flight training device dramatically increases as you step from Part 21 to Part 23, from Part 23 okay. business to Part 25. Mm-hmm. And so Microsoft Flight Simulator could never be used, for instance, in a business or commuter
okay.
aircraft.
Okay.
And could never also be used for an airliner simulator.
And the same applies for Microsoft Flight Simulator, applies for the open source flight simulators like FlightGear?
That's correct. Yeah,
okay, the so they're at maximum useful for training with very small aircraft?
Mm-hmm. For personal aircraft, for personal general aviation, okay. for the okay. most part. Mm-hmm. And you can take some limited credit in FAR Part 21 general aviation aircraft. You can take a number of hours credit mm-hmm. for using flight gear
yeah,
or
yeah.
using, if it's a package that's configured in such a way that the
okay.
authorities recognize
yeah,
it.
Yeah.
There's a certain configuration that has to exist. You have to have a certain response rate for
okay.
the yoke and the
okay.
rudder pedals and things of that nature. So you can't mm-hmm. just download it from the network and say, okay, I use this piece of software. And I'm going to claim credit for 10 flight hours
okay.
for my training. You have to have a specific configuration that's been recognized by the
okay.
National Aviation Authorities to take that credit.
Okay.
So what was developed originally over the past 5 years for this human factors research project and testing the application of a brand new approach to air traffic flight control. The idea of having these 4D highways in the sky, where essentially when aircraft take off and they land, they have a kind of like a tunnel or a tube.
Yep.
That tube represents position in space, but then the fourth dimension is time. Where is it
okay,
along
yeah, yep.
that path? And so this next generation air traffic control system, in the U.S. it's known as NGATS. In Europe it's known as CSAR. Is introducing an entirely new flight environment where air traffic controllers are less directly involved in controlling aircraft, and the aircraft navigate and negotiate conflicts with each other electronically.
So they need less the ground control to assign
exactly.
space and time in the airspace.
Exactly.
So they can do it themselves, like internet packages.
Well, a lot of it's automated, yes.
Yeah, okay.
So the
mm-hmm.
two aircraft talk to each other and to a limited
okay.
extent. They send information that says, my flight plan is I'm going from here to there, his is going from here to there.
Okay.
And if they intersect at some point, then they negotiate between
and,
the two.
And they will inform the pilot of their choice, or the pilot is just there for emergency and the planes fly themselves, mostly themselves?
Well, that's an interesting topic we'll get to probably a little
okay.
more later. There's this impression that aircraft pretty much just fly themselves.
Yep.
The pilots are there basically to make the passengers comfortable. But unfortunately, the real world is that, well, we all know, you know, if you use Microsoft Windows, you have the rabid blue screen of death that happens.
Well, okay.
Just imagine you're in flying your commercial airplane and all of a sudden you get a blue screen of death.
That's the reason why the section door between passenger room and,
that's right.
and cockpit is closed.
Nobody can hear you scream. Yeah. In the airliner, nobody can hear you scream.
What we don't want to hear by entering a passenger flight is this bing, Microsoft.
That's right. The restart. But yeah, it's something you couldn't tolerate.
And ground control asking, have you turned it off and
that's
on?
That's right. I'm having
support.
To do an upgrade right now. Yeah, I'm being forced
to
do an
upgrade.
That's right. Wait 5 minutes. Well, that's not done yet. I'm waiting. Yeah, just imagine what
okay,
that would be
okay.
like. And actually, some companies had intended to do that. Believe it or not, way back about 15 years ago, Microsoft got involved with a couple different avionics companies and said, you know, you could put Windows in planes.
Really?
Yeah, really.
So we're not talking the consumer electronics of the TV screens for the passenger. We're talking about the flight control.
The direct flight control, flight management systems, all of that. Yeah. Two manufacturers had gone far enough along with Microsoft, to a point where they committed to putting this in their products. And one manufacturer actually did put Microsoft Windows on the flight control system of an aircraft. Now, they didn't last for very long because there were so many bugs and so many issues that they, in a very short period of time, removed it. In a matter of 6 months, it was gone. Okay. So, it was amazing. Even the authorities in the United States, the FAA, approved it. Amazingly enough. But luckily, the complaints from the clients caused them to remove it shortly thereafter.
So the market cleared.
That's right. The wisdom of the market and the wisdom of the free market
invisible
finally
hand
won out.
Exactly. Adam Smith removed
it. Smith's visible hand worked.
Worked.
So the flight environment is actually much more intense because these computers often fail. And as we saw with Air France 447, if you take pilots that don't have proper training in how to diagnose issues with computers, you end up with guessing, guesswork. Yeah. You have a pilot, you have someone who had 6,000 flight hours, you have the captain who can't perceive what's wrong with his aircraft, which is unimaginable. You know, 10 or 15 years ago, this would have been unimaginable. But the level of automation that the airlines insist on, the low level of training that the airlines provide to their pilots, it's gotten so bad. The quality of the pilots, their training, their competence and skills have degraded so much that you get into a situation where they're just guessing at how to solve the problem. Because this type of a failure, like what happened with Air France 447, was that all of the
this was the plane who is crashing into Atlantic.
Yes, that's
flying from South America.
Exactly. Okay. Exactly correct. And this aircraft had the rare exceptional event of having lost all of its airspeed information.
Okay.
It's very, very rare that this happens. Now, in the flight manuals that are required to be carried on board each aircraft, there are procedures that you're to follow when this happens. But as with human nature, you're going to have different levels of quality and different flight crews, experiences with different flight crews, and crew resource management, where pilots work with each other in teams, is critical in resolving issues when they come up like this. Who's in control of the aircraft? Who is directing the activity that's ongoing? Who is the pilot in command? Who's the pilot flying? Who's
so
the pilot
do I understand
flying?
You correctly? You say that there was a crew on board who was not trained working together.
Well, they were trained working together, but not to debug this specific problem.
Okay. Mm-hmm. Yeah.
So what happened was there was a reinforcing situation that occurred. You had a pilot and a co-pilot that were inexperienced, and you had a captain who had 6,000 flight hours. He had gone back to take a rest, a crew rest, for a period of time when all of this took place. So it took him about a minute to get back up into the cabin again and ask, well, what's going on?
Mm-hmm.
And during the period of time, they had roughly 4 to 7 minutes before they struck the surface of the ocean to try and diagnose what the problem was. And none of them could understand why the aircraft was behaving the way it was.
Okay.
And there's this reinforcing situation that develops in problem solving. You see groupthink. You've probably heard the term groupthink. And essentially that's what happened. They all kind of locked up on a specific issue where they thought there was something fundamentally wrong with the control of the plane. When you look at the transcript, the pilot says, well, I'm putting it up in the left-hand corner, the right-hand corner, the lower left-hand corner, the lower right-hand corner, the control, the joystick.
Mm-hmm.
And nothing seems to be changing. The alarms are still going off, the stall warnings are still going off, but nothing seems to fundamentally change. Unfortunately for these three crew members, they didn't have the angle of attack displayed, which would have told them that the aircraft was too high and that it was stalling, and the indications were correct and they needed to drop the nose. The other issue was that none of the three pilots had ever been trained. Amazingly enough, the 6,000-hour captain had never been trained in recovering or recognizing a stall. Can you believe that? Well, that's how bad it's gotten. It's that, you know, the idea with these advanced ADR systems.
Even I, as a computer flight sim flyer, know what a stall is. So they were not experiencing covering stalls with their big machines.
They were never trained. Because it's a very violent maneuver. The idea was that you would overstress the aircraft if you did that. And the flight simulators, and the national aviation authorities, the FAA or here in Europe, the EASA, or EUROCAE, have never legally required this type of training before.
So because you never come in a situation where you stall?
Oh, they do happen.
Or because if you stall, then it's you're not supposed to recover. You're already dead.
It's not as significant as that. When an aircraft is flying at a cruising altitude, there's what's called the coffin corner. Mm-hmm. And if the aircraft goes too fast, it stalls. If it slows down, it stalls. So there's a very narrow corridor of speeds and mm-hmm. angle of attack that you have to maintain. And what had happened was they lost their speed indication. And they weren't aware of what their pitch was.
Okay.
So as a result, they were in a stall that was flat. So they were falling to the ocean like this. In a somewhat level, it was going anywhere from 20 to 40 degrees nose up. Mm-hmm. But essentially, they were only going forward at 119 knots, so they were officially stalled. There wasn't enough air going over the wings to keep the lift going. So the passengers didn't recognize too much of anything. It would roll from side to side a little bit like it was turning. The passengers were no the wiser that they were in a dangerous, deadly situation. The pilots couldn't figure out what was going on because they'd never been trained, never experienced that before. Mm-hmm. The captain might have come into contact with this in his original training when a pilot is first trained, they usually are exposed within the first 6 flight hours to stalling.
Mm-hmm.
And you do a gradual pull up and it falls, the nose falls off and slices to the left, to the right, and you recover. There's a standard recovery technique that's taught. But when these airliners are being operated mostly in the automated mode, as the airlines insist that they are, they lose their skills.
Mm.
And so even if you were a trained military pilot, if you were someone who had been a display pilot, for instance, at an air show, and you know all about the maneuvering and stalling, and you're intentionally forced stalls to do certain maneuvers, even someone with that level of training, after 10 or 15 years of being blunted by just flying along with an automated system, all those skills are lost.
Okay.
It's not like riding a bike. You just, get back on and pick it up. It's lost forever. And so on a regular basis, they have to reinforce those skills. That costs the airlines money, and the airlines are running on razor-thin margins to some extent. So they cut back and they cut back. It's typical human nature. You cut back and you cut back and you cut back to the level where it's not sustainable anymore. And when that occurs is when somebody dies. The sad reality is, in the United States, the FAA is known as a tombstone agency. The reason is that you have to have people die before the regulations get changed.
So human progress requires sacrifice.
Well, yeah. It's at the end of the day, there's always this constant balance required between economics, economic viability of the business, and efficiency and safety.
But now back to your primary topic about open source flight simulation using for training.
So this package has been developed over the past 5 years for this full motion level 5, full motion level D simulation for testing these collision avoidance systems. So it implements all of the standard avionics systems interfaces that are required, and also above that, all of the unique interface requirements for working with simulators. So there's an additional set of interfaces that are required to be able to start the simulator, stop the simulator, pause it, move it to another location.
And we're talking about big hardware simulators here, or we're talking about normal PCs with a joystick?
Oh, no, this is professional. This is when a pilot uses a flight training device, there are 7 different categories of flight training device. They're all certified. The national authorities certify them. You can take credit for the training in them, for recurrent training or new ab initio training for someone who's never flown in a plane before. On every 6 months, pilots have to go through recurrent training, so they're tested in certain scenarios to make sure that they're competent in these areas. These are all done with various flight training devices. They're all certified, and they cost multiple millions of dollars to develop and maintain.
And I understand you correctly. You was working on a software package, or... financing them or overseeing them. And this software package was open source, or it was
just a software package
for running these big flight simulators for big planes.
Or certified simulators.
Okay.
Because the idea was to be able to retrofit aircraft in the future. When the laws change in about 5 to 7 years, what's going to happen is there won't be ground-based radar anymore. There will be what's called ATC or ASDB. And this is a series of broadcast towers all over the country that are listening to what are called transponder signals, the transmissions from the aircraft themselves. The air traffic controllers will transmit from these towers up to the aircraft, and the aircraft will continuously transmit position, airspeed information down to the ground to these towers, and then be relayed then to the air traffic control centers. So that whole navigation structure, the radars will disappear, and everything will be in this more distributed model.
Okay, but this software you was talking of would be able to adapt to this new situation.
Yes.
Okay.
It was critical to be able to, for the company that employed my company, it was critical for them to be able to, what's called retrofit, to add this feature into an existing aircraft. So one of the requirements was that we would have to meet the existing standards, what are known as A-Rank standards. These are the airline standards that define the interfaces between all the flight control systems, the avionics systems, the display systems, the cockpit controls, the flight control yoke and pedals. All of this information is all in a standard so that they can all exchange information and cooperate together from utilizing several different manufacturers' equipment all together in one cockpit. So with that, we could be assured that when the software was developed, designed, tested, and human-rated, and verified in a simulation environment and certified for use by the airlines, we could be certain that this would fit in nearly every aircraft that's currently flying and do so in a very economic manner. So that required a substantial amount of effort on my company's part to develop all these interfaces and software so that they could be hosted in these full motion flight simulators. And so that project has come to an end now. And the terrible tragedy of Air France 447 really opened my eyes to how bad things have become in my industry with the training of pilots. Because being involved with these motion simulators and working with some of the pilot test subjects that we're utilizing, it was astounding how bad the training was, how poor the knowledge
was. But the WUL software is now canceled, the WUL software project?
No, it's finished.
It's finished, okay. Mm-hmm.
So that contract completed and that work was finished. Mm-hmm. And roughly around the same time as it was coming to a close on that project, within about 6 months of the completion of the project, the Air France 447 was found. And they recovered the black boxes and all the horror story that came out of what was recorded by the cockpit voice recorders was just astounding. What was surprising to me was all of this had been foretold 15 years ago. There was a research effort by the FAA, and they wrote a very prescient paper. It was about the interfaces between flight crews and the cockpit environment, the dangers of automation. Too much automation was dulling the senses of the pilots. They lost what's known as situational awareness. Okay. So the pilots lost.
Die haben wir leider nicht mehr.
Das sind Teile.
Ja, nochmal. Danke.
Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Die haben kein dunkles Bier und keine Ahnung. Also unten im Keller alles umgesteckt. Und dann ist wieder dunkles nicht gegangen und dann wieder runter.
So, you know, it was 15 years ago was the prescient warning.
Yeah.
And unfortunately, you know, given the economics of the airlines and the avionics system suppliers, the aircraft designers, unfortunately, all of that was ignored because the costs to go back and retrofit, make changes to all these systems as were recommended by this paper would have been enormous. They were not cost effective.
So people had to die first before the airplane.
The sad reality is people have to die first. It has to become a mandate. It has to become something serious that the airlines will be compelled to invest. Okay.
But now we have this situation that the airlines are willing to invest some more?
Yes, they are. Okay. We're at a unique juncture because now we're faced with having to redesign the avionics systems to incorporate all of this air traffic management system, this new system.
But a new navigation system anyway.
Exactly. Okay. New navigation system, control algorithms that are going to be involved.
But I'm still waiting for the part where you explained that about the open source simulator.
All right. So... Once I was confronted with the reality of how bad things have gotten with pilot knowledge, a lack of skills and training, I decided that the work that I had been doing for the last 5 years was the ultimate solution for this problem. The airline economics, the aircraft manufacturer economics, the system supplier economics is out of whack. And the cost involved in retrofitting all this stuff is enormous. And so what better way to introduce these changes and introduce training for these pilots than to produce something, not only the software simulation environment is open source, but more importantly, the training, the full training curriculum that goes behind what a pilot is required to learn. And what they're tested on, the knowledge that they're tested on, and the flight skills that they're supposed to develop over thousands of hours of flying. None of that information is public. None of that curriculum exists.
And so your idea is, if I understand you correctly, your idea for safety in the airplane industry is to open source or Creative Commons license the whole flight instruction and flight training procedures, being it software or hardware or...
Yes,
both software and hardware. Yeah.
So that everyone, that there is no more proprietary secret how to train a pilot. So
exactly. Well, it's not necessarily that it's so secret. That's more with the avionics system suppliers, and we'll get to that.
No, but the training, that should it be public and common knowledge how to train a pilot to fly planes.
Exactly. Well, training can be a very lucrative business. There.
Stop this. Pocket pass.
So bitte sehr.
Danke.
Companies like Mechatronics, CAE, Altion, these are major corporations that are the dominant forces in airline training. And they are the ones who produce the multi-million-dollar flight training devices and all of the training that is utilized with their devices as well. They're a complete package.
So you see no loser for open sourcing the flight training procedure. So the simulator producers would gain more, maybe make more sales because there would be more demand.
Well, that's an interesting perspective. Now, you would think so, but unfortunately, the way the industry is structured, it would be against the best interests of a CAE or a Thales or Mechatronics or someone like that to develop such a package, because they're already receiving millions of dollars a year in support contracts and all these things.
Okay.
Releasing all this information open source would be essentially cutting off a tremendous amount of their business.
Okay.
So they might see the opportunity to do that, but it would be cutting off their nose.
Okay.
So they're never going to do that because they would lose all of that that lucrative contract.
And is there a big movement of standardizing and open sourcing flight training manuals? Is it only you?
There's nothing. Yeah. Amazingly, it's startling how little information is out there.
Okay.
In fact, in the last 10 years, it used to be that pilots would circulate and the airlines would circulate the aircraft training manuals. They would circulate the operators' manuals. But after 9/11...
Like the hardware famous of electronics. Yeah.
Exactly. Yeah. All the schematics, for instance.
Okay. In the information was free in those circuits.
And
no more.
And then 9/11 happened. And everything disappeared.
Yep.
Because... Close. With 9/11, then these terrorists learned how to take control of these aircraft. Well, how did they do that? They had to have flight training. They had to have manuals. Well, suddenly then the FBI showing up on the doorsteps of certain people who have documents that they think shouldn't have those documents. They might be a threat to the public.
But let me repeat this, because I think this is a very important information. What you're saying is that the rule secrecy and closing of information is costing lives.
It is. It is costing lives in the end.
Yeah.
It with Air France 447 is a perfect example. The training, the lack of training for stall recovery, the lack of training to understand how an aircraft system would respond if it lost all of its speed data. That should be inherent knowledge for each and every pilot. You know, it's really amazing. You look back in the era just around the breaking of the sound barrier. Chuck Yeager was the first man to ever go faster than the speed of sound. And he had this phrase that stuck in everyone's head from that point forward. He says, "There are old pilots and there are bold pilots, but there are no old and bold pilots." Okay. And the guys who survived, and, you know, he was a test flight pilot, and he saw that the guys who survived were the guys who read the manual, RTFM, you know. Well, it goes all the way back to the early 1950s. Those pilots that read the manual page to page, cover to cover, were the ones who lived. And those who just jumped in the plane, threw the throttle to the firewall and just went up and flew, instinctively, were the guys who died. They just didn't have the skills, they didn't have the systems knowledge to how to address something when something failed. Well, now, you know, 50, 60 years later, now we have very complex automated systems that none of the pilots know anything about the logic that goes on behind the scenes. When a system fails, how it demonstrates.
So even if they would read the manual, there is no manual.
There is no manual.
Secret.
It's all been ripped out because the manuals already are 500 pages long.
Okay.
So, and it's all very cryptic and very precise technical issue related to a very small area of the manual. So if you take the manual in total, and if you read it from cover to cover, you would learn maybe 20%. But, you know, the remaining 80% would be completely and totally unknown to you because the avionics system suppliers are the guys who know all that information, and for the most part, they consider that to be privileged information that's proprietary.
And if I understand you correctly, you work in the flight industry, but it is your wish to have an open source movement for flight industry training or for flight industry instruction procedures.
My career has been working on the design and certification of flight control systems for large airliners, for business and regional aircraft, and also some research work that I did with NASA on general aviation aircraft, known as the Agate program. And so I've worked on fly-by-wire flight control systems where, you know, pilots no longer have a direct cable between the controls and the control surfaces. Now everything's done with a computer. That's my specialty. Those areas of flight control, flight navigation, auto control, auto flight control, control of engine systems, FADEX and things of that nature, air cabin pressurization systems, for instance. So I started off developing and designing those systems, working as consultants to companies such as Honeywell and Boeing, Airbus, and then I began working on the certification aspects of working with companies to take their new products with new features and getting them approved by the certification authorities, by EASA and by the FAA. So I ran into a situation 8 years ago on the Airbus A380 that really opened my eyes, that there was a very serious problem with the lack of information, communication that was going on. And at that point, it became very important to me to one day. So this has been a genesis over the last 8 years to one day get this information out into the public. And that would be a matter of time before some major accident would occur and the opportunity would present itself. And that time is now. There's a convergence of the changes with the air traffic management, with the Air France 447 crash, the issues of
the
flight training.
So the time is ripe to go public.
There is no better time.
But let me ask again. Are you the only one of this open source idea for pilot training, or is there an association of pilots and flight industry people who are already working in this direction?
No one is working in this direction.
Only you.
Only myself. Because here's the situation.
It's creepy.
I work in that industry.
Yeah.
And when you work in that industry, you're thinking about the next aircraft you're going to be working on. You're not thinking about issues related to safety or any of these things. You know, you're doing consulting and contracting with Airbus, Boeing. Okay. You're working on the next generation aircraft. It takes you 5 years typically each new aircraft. If you're working in this industry, you never get the chance to think about this.
Okay, and let me guess, the national flight authorities who license aircraft that they are safe enough to fly, who should not have a special industry interest at heart, but more the safety of aircraft.
Yeah,
they're not your natural partners at the moment, are they?
Well, no, they are actually natural partners, but...
But are they voicing, let's open source the rule of flight instruction procedure?
No. Right now, from their perspective, they don't see that this necessarily makes a difference because they are the ones who define the laws and the regulations by which pilots are training.
I smell kickbacks.
There's nothing evil here. It's the way the industry behaves.
Okay.
And you have to understand the economics and the motivations behind the various players, but... You know, you have to think of what motivates the airline, what motivates the aircraft manufacturer, what motivates the National Aviation Authority. Oftentimes, it's nothing sinister. It's just a matter of the way business is done.
Okay,
it's just awkward. So in this case, you have the National Authority, who is the law provider. And here you have someone like myself who says, you know, I've been working in the aerospace business for 10 years, 15, 20 years.
Yeah.
You know, can't we do something different? And their perspective is, well, we will tell you what is allowed and what is not allowed, and you focus on meeting our expectations.
Okay.
And so that's the issue, is the national authorities are not used to having someone like myself come to them directly and say, you know, here's how you solve this problem, because from their perspective, they don't see this as a solution.
Okay.
So they're naturally against it from a standpoint of just not seeing it.
And isn't there a big labor union, pilots unions? They must be interested that there's more training, and so they get higher wages because it's more difficult to be pilot. Wouldn't they be their natural partners?
They are a natural partner. But here's the dynamic that you get involved in. Part of the problem is that with the razor-thin margins that the airlines have, unless they're the large airlines like Lufthansa or Emirates, they have huge training budgets, they have very large profits, so they can invest in training their pilots very well. But that's 3-4% of the market. What about everyone else? They don't have those budgets, and their pilots suffer from not having adequate training. Air France, perfect example. Big airline, large profits, but they cut back on their training. Their CEO just recently resigned under pressure as a result of the crash of 447 and what was on the cockpit voice recorder that was published. That information was supposed to be withheld for the interests of the dignity of the pilots and the dignity of the passengers who died. But the transcript was published in a book. And the day after that transcript became public, the CEO resigned because it had exposed how bad the training had become at Air France. How whittled away the competency of its pilots had become over time. So this is a big, profitable airline that cut too far back. Again, the National Aviation Authorities are the ones who set the laws. But when airlines focus on meeting the minimum standards rather than minimum standards plus, for instance, Lufthansa is a minimum standards plus airline, Emirates is a minimum standards plus airline, Air France is a minimum standards airline.
Yeah.
The vast majority are minimum standards based airlines because any more investment in training is money that's taken out of their profit.
So I see you a bit in the role of Ralf Nader, I think it was, in US, who forced the industry to take safety belts in their cars.
Well, there was the Ford Pinto crashes that happened, the whole aspect of cost-benefit analysis.
Okay.
So, Ralf Nader, perfect example. Let's spend just a moment on this. The whole issue with Ralf Nader in the United States was Ford Pinto was catching fire and it was killing people. And Ford knew about it even before the car was put into production. And they did an analysis of what's called a cost-benefit analysis. Mm-hmm. Well, it cost them $11 to make changes to each and every car.
What?
Or they could let 160 people burn to death. So, you know, just from a cold, callous, non-emotional standpoint, they were looking at millions of dollars investment across tens of thousands of cars, millions of cars ultimately, and the deaths of 160 people. And they said, you know, from a cost standpoint, in the lawsuits we would have, in the claims that we would have for the deaths of these people, it's cheaper to pay the claims than to fix the car. And that's what was the great angst, the great anguish that people had in the United States was, how could a company be so cold-minded to not care to have people suffer, you know, horrible burns and suffer for days before they die? It was just very cold and unfeeling. And unfortunately, the airlines are running in this very same models. The certification regulations, the National Aviation Authorities, by law in the United States, they have to weigh the costs versus the benefits.
I also recall here the Titanic, the big ship.
Yes.
There was a law that so and so much lifeboats must be on a boat.
Exactly.
But not not depending on how many passengers would need the lifeboat. Mm-hmm. It was an economic decision to follow the law and not the necessities.
Well, it was both an economic issue and also an image issue.
Image, yes, because the Titanic don't need lifeboats.
Exactly.
Anyway.
You know, if you're putting lifeboats all over the place, that says this could sink. And they said this is an unsinkable ship.
There's something very amazing happening here. There are three Austrian guys are not drinking beer. Yes, so you're doing something very good. Just let me end up before we start drinking beer. So who would be the natural partners for voicing your agenda? Mm-hmm. Okay. Would it be the open source community? Who are you looking for? Or would it be general electorate, people who vote?
Really, you'd have to understand the fundamental economic and socio-technical issues, because it's bigger than just, you know, a particular partner, because you have to embrace partners across the entire business model.
Okay.
You talked earlier about the aspect of, well, wooden pilots and the pilots' unions. Vereinigung Cockpit is a perfect example. Yeah. Wouldn't they be natural allies? They would be a natural ally. Unfortunately, the unions have become the deadly enemies of the airlines. And so if you partner with the pilots, then you lose the cooperation of the airlines. If
so
you cooperate with the airlines, you're selling out the pilots.
So you need the wool industry as partners.
You need everybody. So in my mind,
Would passengers be possible?
Ideally.
Sure there is some association of aircraft passengers in Europe.
Yeah, there is, and there are in the United States. But as you mentioned Ralph Nader earlier, Nader created such an organization.
Okay.
And it failed miserably.
Okay.
Passengers care about the cost of the tickets and very little else, unless there's crash after crash.
So here's Adam Smith's invisible hand working against you.
Exactly. So you have to reach across all of these different areas. This is what's known as a socio-technical problem. It's a technology issue, and it's also a social problem. And you also have an economic component to this as well. The pilots want to they want to receive the highest income possible. The airline chief wants to receive the highest income. He's going to get the highest income because his contract says, if I have certain profits and I meet those profit expectations, I get a bigger salary. I get bigger bonuses. So the pilots become the natural enemies of the CEO and the management, and it just goes back and forth and back and forth and back and forth. And what happens is the airlines continue forward because they're the biggest threat economically to a government. I mean, let's be honest here. Airlines are not a free market economy.
Yeah.
There are no free market economies in the aerospace business. These are government-controlled monopolies.
They get subsidies for their petrol.
They get subsidies for the airlines, for the passengers, for the pilots, for the airports, for the airlines, for the aircraft manufacturers. You know, the U.S. funds Boeing. In Europe, Airbus is the champion. So the government's got its fingers in everything, okay? And it's not that it's necessarily insidious. It's a matter of competition. So Europe is competing with the U.S. You know, the U.S. and Europe are partners on many things, but in some places, as far as business is concerned, export business primarily, it's Boeing versus Airbus. It's Europe versus the United States. Yeah. And it reaches down through everything.
And so realistically, you see any possible alliances in the whole world? Or are you alone against the industry?
Oh, no, it's not. No, that would fail miserably. You would be some crazy crank somewhere that would be dismissed. No, the approach that I decided to take 8 years ago, having run into a very similar situation on the Airbus A380, was to reach out to each of the participants, given the interest and understanding their intent and their motivation in each case. What this comes down to is Walter Emerson said that our mistrust is very expensive. He has been quoted, this is a golden quote, that you have really in society two forms. You have a trust-based society and a non-trusting society. Now, I've lived most of my life in the United States, and we are a non-trusting society. We don't trust anybody, okay? We walk through the door sideways. Somebody might try and pick our pocket.
They did a very good speak in the last one.
Okay. We don't trust anybody. Yeah. If it's not nailed down, if there's not a cop there with a gun, it disappears in the blink of an eye. You come to Europe, especially in Austria, and things are left on the street. Nobody touches them. If somebody drops something, it's left where it was. People turn in things that are found, though that's happening less and less. You know, things are changing. But for the most part, it's a trust-based society. In the U.S., newspapers are locked behind big metal boxes, and you know, like safes. Here or there in a plastic satchel. I discovered the benefits of the trust-based society by moving here and living here for as long as I have. And I want to bring that trust back to the aerospace business.
Okay.
The only way to do that, is to reach each of the participants in the areas where they have most susceptibility, where they're most interested, where their motivations lie. And you can actually find common ground between all these different groups if you take this percent to solve the socioeconomic, socio-technical problem. And that's,
so you pitch to each participant personally.
Yes, I reach each of them personally with one aspect.
Okay.
So my proposal in doing this open source is trying to address the concerns of the airlines, the concerns of the pilots union, and at the bottom of everything, step one is restore trust.
Okay.
Ronald Reagan had a very amazing phrase that he used, and it was provioi nos provioi, and that's Russian. And that's roughly translated to trust but verify. The whole nuclear disarmament talks that took place between the United States and the Soviet Union that reduced the arsenals significantly, substantially, was based on this principle of trust first, but also then verify if required.
But now a very practical question before we start drinking beer. All the audience of Beer Talker Podcast, so all 20 people, what can they do for you?
Well, what they can do for me is, if they're open source people,
we are most of
they can, and especially if they're interested in becoming a pilot in a career, or if they're just interested in flying.
Maybe becoming a flight passenger first.
Becoming a flight passenger, their personal safety.
What can we do?
What can they do? Well, this system will be available online. It'll be available for free. The training will be available for free, and I would suggest that they use some of that training to become better accommodated about what an airline pilot actually does in the job. That he doesn't just merely push a button and the plane takes off and it lands itself.
But you're talking about the future now. There is nothing open source available.
Not at this point, no.
So what can we do at the moment to help you your open sourcing agenda?
Okay. Well, this is a multi-phase, multi-step process. This effort has really been substantiated by some amazing changes that have occurred in the aspect of open source software. The you may be familiar with Minecraft.
Yep.
You may be familiar with the topic known as crowdfunding.
Yep.
There's a synthesis of two approaches that are unique that provide an opportunity here for the listeners of this program to contribute. The crowdfunding efforts, like for instance, you've seen with Kickstarter, the funding of Diaspora, which is a clone of Facebook.
Have a Kickstarter page.
I don't have a Kickstarter page, and there's a reason.
You have a Flutter button.
I'm European. Yes, I'm European based. Yeah. Yep. And if you're a Kickstarter page, have to be US based. The Amazon payment system has not been updated to deal with anything other than a U.S.-based bank account. So I have a site that's on Indiegogo.
Indiegogo. Yet another platform.
Indiegogo.com.
It's a crowdfunding platform.
Exactly. It's a crowdfunding.
It's a Kickstarter. Europe and Kickstarter.
Okay. For right.
And so you have a project there already.
Yes.
And we could urge our listeners to support you.
Yes.
And could you, well, you just write me the exact address and I will put it in the show notes.
Yes.
What if I go to this Indiegogo
yes.
site, what should I search for to find your project?
You can search for my name or you could search for the topic. Yes, you
and the topic for, would be?
The topic would be revolutionary changes to flight training.
Okay, and you're the only project in this direction.
I'm the only project of that type.
At Indiegogo. So please, Walt, so go to Indiegogo mm-hmm. and search for change at flight.
Yeah, revolutionary flight training.
Flight training and support.
Yes.
That would help you.
Yes. Also, the reason I didn't speak this past, the past podcast that was done, the Beer Talker podcast, was that I was participating in a competition. It's a $200,000 program. It's funded by the MacArthur Trust and also sponsored by Mozilla Corporation. And it's called the Digital Media and Learning Competition. And phase one was closed last night.
Okay.
So phase one participants have to have filed their submission papers with the competition at the close of business, 5 p.m. Pacific time yesterday. And I have submitted my proposal for this revolutionary flight training. There's a detailed breakdown of the initiative that also can be found at that site. It can be found at dlmcompetition.net. And again, that's the Digital Media and Learning Competition, MacArthur Foundation and Mozilla at dlmcompetition.net.
And I can vote there for your project?
Yes, you can go there and look up, again, revolutionary flight training. Yeah. Or you can just simply type in pilot. Yeah,
but what can I do there at this site? Can I vote your project up?
Yes, you can.
Yeah. Okay, yes. Okay. That would also be helpful.
That would be
many people
extremely
vote voted up.
Yes, they could vote it up. They can provide comments.
You may win this competition.
Yes.
Okay.
And that would provide up to $200,000 of funding.
And for all our rich millionaire listeners, it would also be helpful if they give you money directly.
Well, we're a business.
Okay.
Coanda Aerospace GmbH.
So they must buy a contract of you consulting or something.
They could, do consulting. Or the business model we haven't talked about. The business model is this. The training is provided free.
Mm-hmm.
The software to support the training is also free and open source.
Yeah.
How people would support this initiative would be in the first phase to go to Indiegogo.com
mm-hmm.
and essentially purchase what's called a free play license.
Mm-hmm.
When you go to Indiegogo.com, there will be a number of funding levels. And just like Kickstarter, you have a funding level where you're essentially indicating that you would purchase this product in the future. So you pay the cost for that product today
and
expect
later.
In the future get it.
Yeah.
So you would go to Indiegogo, you would sponsor for 13 euros in the early phase, 13 euros per user. You would acquire this free play license. What free play allows you to do is go outside of the training. The training is focused on building up competency and demonstrating skills and being able to be certified to ultimately become a pilot in general aviation, business aircraft, or
but this makes
aviation.
Most sense for people who really want to be pilot.
Well, no, even for people who would have flown Microsoft Flight Simulator.
Okay.
As you know, 3 years ago, in January, it will have been 3 years that Microsoft Flight Simulator was canceled. They closed the Asus studio, and that was the end of the Flight Simulator franchise. Microsoft, in 2010, announced they were coming out with something called Microsoft Flight.
Mm-hmm.
And this is going to be an Xbox-like Windows Live-based solution. But it's a toy.
It's dumbed down.
It's dumbed down to basic general aviation aircraft.
Okay.
So what you would do with this free play environment would be that you would pay for a license. In the alpha version, this would be 13 euros. Just like what was done with Minecraft. When Minecraft was released, there was an alpha version, the alpha version price,
would help,
beta version,
build
beta
your price. Political campaign.
It would provide the financing that's required to be able to develop the training and work with the various partners who would also contribute.
So you, if I understand you correctly, you have a business here as well as a political agenda.
Well, it's not so much a political agenda as it is
industry political.
It's an issue of safety. Yeah. How do you address a problem that has an economic element to it? And the best way I could find was make it open source.
Okay.
So by making it open source, the effort that my company will go to, I can hire people. If they go to Indiegogo.com and they buy an alpha license for 13 euro, then I can hire staff. Okay. I can develop the training curriculum. I can make that Creative Commons open source.
But
I can make the training software
open
source.
But let me do a final question. Could you do a business also without all this open source?
Sure.
Is this open source part a necessary pitching where you want to pitch your business?
Well, yeah, I could make this non-open source. I could take the software that I've already developed and I could sell it as a package.
Yeah.
Now,
but it would not improve the quality of the industry.
It
so
would
much.
Not solve the problem at all.
Okay.
As Lockheed Martin, it has a product called Prepare 3D. This is Microsoft's FSx version 10, known as ESP. This is taking FSx and going after the commercial business, going after the same business I'm trying to go after, but do it from a standpoint of selling the software for $700 a copy.
Okay.
Now, your typical person who's interested in flight training is never going to pay $700 for this package.
Yeah.
And that's what happens today. When you go to Lockheed Martin's website, you can either pay $595 up front, or you can pay $10 a month, each and every month, to get access, to renew your license, to continue to use that software package after month after month. That's too expensive.
And your open source software would be cost free also?
It would be free. It would be cost free.
And
now, what would not be cost free, however, is the free play version. And so that would be
the free play version.
Yes, a free play version. Once you've worked your way through the training, the training has to be supported with a simulation software so that you can perform the training. That's all free.
Yeah.
But when you actually want to be able to start flying independently, I want to fly from San Francisco
to
New York,
or
from Frankfurt to Vienna.
Okay.
Then you could take the free play software.
I could do the tutorial for free, but not the fun part where I fly where I want.
Exactly.
That would be cost. Okay.
That would be.
But it would still be open source or not?
That would all be open source.
Okay,
also.
But there would be a cost model to finance it.
Exactly.
Okay.
Just like Minecraft is made
very
open
ultimate. Last question. Are you in contact with the Flight Gears guys who make this? And what are they saying to your project?
Well, they're not aware yet of the advanced stage.
So you have to talk to them.
Well, I can tell you already what many of them have already told me. The issue is that over many years, Flight Gear was developed in an aggregated form over the last many years. As a software developer, you're aware of the aspect of their debts, technical debts. They're called technical debts. And this constrains software. So although Flight Gear might be open source, it's hit a plateau. The software in Flight Gear is not modular. It was never developed with a modular-based approach.
Okay.
And as a result...
So it must be done from scratch to
well, about 3 years ago, there was a project under Flight Gear where they wanted to entirely redesign Flight Gear so you could have multiple instances, for instance, of JSP Sim, which is the flight dynamics model.
Yeah, yeah.
That went nowhere.
Okay.
Because this entropy has built into...
Okay, I see.
You know, the code has developed to a certain point that is very restrictive and very brittle.
So they're open source, but they're not good for your what you want to do.
Exactly.
Okay.
Again, the same problems Microsoft Flight Simulator, X-Plane, and also Flight Gear have is they never developed the software to the standards that are required for training devices.
Okay.
Yeah, they were for entertainment purposes.
Okay.
They were not meant for training.
Entertainment, maybe let's entertain us with beer.
Yes.
And thank you for this talk.
Sure. Yeah, welcome.
Oh. Cheers.
Cheers.
You're a really impressive talker if you get three Austrians to not drink.
Yep.
Really, you can
rapt attention.
Der Hörer war hier jetzt langweilig.
Ich habe ja als Kind sozusagen auch mit großer Begeisterung den Microsoft Flight Simulator gespielt.
Ja, nicht, ja. Stoppen wir mal, ne?
Ja, stoppen wir mal.